Deutschlandfunk, Information und Musik.
Sie war eh schon angeschlagen und jetzt hat sie es auch noch mit einer ausgewachsenen Pandemie zu tun. Unsere Demokratie muss gerade einiges aushalten. Sie ist in Gefahr, sie steckt in der Krise, steht vor großen Herausforderungen. Das sind so die gängigen Warnungen, die in diesen Monaten oft zu hören sind. Ganz aktuell zum Beispiel aus dem Mund des Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg, Michael Blume. Auf die Frage, ob die sogenannte Querdenkerbewegung eine Gefahr sei für die Demokratie, sagte er im ZDF.
Sie greift die Demokratie an, das haben sie schon sehr früh getan. Und jetzt kommt dann eben noch dazu, dass zum Beispiel eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde. Es wird sich mit dem Reichsbürgerkönig getroffen. Also da muss ich schon fragen, wer es jetzt noch nicht sehen will, wie gefährlich diese Bewegung ist und wie die sich radikalisiert, der möchte es offensichtlich gar nicht wahrnehmen.
Über mögliche Gefahren für unsere Demokratie in diesen durch einen Virus verursachten Krisenzeiten habe ich gesprochen mit dem Philosophen Robin Zelikates von der Freien Universität in Berlin, der sich unter anderem mit der Geschichte und Gegenwart von Protestbewegungen beschäftigt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob er Michael Blume zustimmt. Ist die Querdenkerbewegung tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie?
Also ich sehe vor allem zwei Gefahren. Das eine ist eine weitere Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts und nach extrem rechts, in dem hier nicht nur von einer Corona-Diktatur gefaselt wird, sondern eben auch gemeinsame Sache mit Rechtspopulisten und mit Rechtsextremen, mit Neonazis gemacht wird. Also auch in der politischen Rhetorik und in der Personalisierung Drosten und Merkel als Inkarnationen des Bösen, die man an die Wand stellen muss quasi. Also das sind faschistoide Propagandatechniken. Da werden eben auch unter dem Deckmantel von man darf doch wohl noch die Wahrheit sagen oder die offizielle Position in Frage stellen, die diskursiven Gewichte sozusagen immer weiter verschoben. Das ist sehr gefährlich. Das zweite ist genau diese Allianz, die sich da herausbildet zwischen den scheinbar nur besorgten Bürgerinnen und Bürgern aus Stuttgart und so weiter, die dann gemeinsame Sache machen, eben mit Antisemiten, mit Neonazis, mit sehr gut organisierten Kreisen, die sich bis in die Parlamente natürlich auch schon institutionell verfestigt haben und die diese Positionen auch ein Stück weit normalisiert und aus der sogenannten Schmuddelecke herausführt. Die Bewegung, glaube ich, wurde lange unterschätzt, auch von politischer Seite. Und insofern finde ich es jetzt sehr gut, dass da sehr viel deutlicher diese antidemokratischen Tendenzen wahrgenommen werden und auch unter Beobachtung gestellt werden sollen.
Die Querdenker selbst sagen allerdings weiterhin von sich, dass sie Demokraten sind und im Sinne der Demokratie handeln. Und sie sehen sich in der großen Tradition des demokratischen Widerstands. Also berufen sich ja zum Beispiel auch auf Figuren wie Martin Luther King oder zuletzt Sophie Scholl. Wie problematisch ist sowas aus Ihrer Sicht?
Das halte ich für extrem problematisch. Es stimmt natürlich, soziale Bewegungen haben immer auch kritisch versucht, die Wahrheit auszusprechen gegen eine Macht, die auf Propaganda, auf Täuschung setzt und gewissermaßen Konformismus von oben verordnet. Die Umweltbewegung, Sie haben schon auf Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung hingewiesen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man nicht die offensichtlichen Tatsachen leugnet, sondern diese Tatsachen gerade mobilisieren kann gegen eine Mehrheit meinetwegen oder gegen eine Regierung, die diese Tatsachen zum Beispiel des strukturellen Rassismus oder der ökologischen Katastrophe nicht anzuerkennen bereit ist. Man kann aber nicht, und das sehen wir jetzt ja auch gerade bei Trump in seinem Versuch, das Wahlergebnis zu delegitimieren, die ganze Zeit davon sprechen, dass wir sozusagen aus der Lügenpresse, aus der sogenannten Lügenpresse und von der Regierung hinters Licht geführt werden, ohne auch nur irgendwelche Evidenzen dafür anführen zu können. Das ist das Destruktive daran, dass es sozusagen alles in Frage stellt, aber das auf keiner empirisch oder politisch nachvollziehbaren Grundlage machen kann. Und das ist auch gar nicht die Absicht, die dahinter steht, nicht, sondern es soll zur allgemeinen Desorientierung, zu einer großen Krise beitragen, die dann eben von rechtspopulistischer, rechtsextremer Seite ausgenutzt werden soll. Und das ist nun wirklich genau das Gegenteil von dem, was die emanzipatorischen sozialen Bewegungen, auf deren Rhetorik, auf deren Werte, auf deren Bilder sich die Querdenker hier zu berufen scheinen, bezweckt haben. Und dazu muss man auch nochmal anmerken, dass die Art von Freiheit oder die Art von Demokratie, die hier von den Querdenkern für sich reklamiert wird, zutiefst antidemokratisch und zutiefst autoritär ist. Nicht, es geht nicht um Freiheit in einem sozialen Sinn, die auch die Schwächeren der Gesellschaft mit einbezieht. Es geht um meine Freiheit, meine eigene Freiheit, die meiner eigenen Gruppe. Ja, die will ich durchsetzen, auch wenn andere dafür massive Risiken in Kauf nehmen müssen und geschädigt werden. Deswegen ist es natürlich auch so dramatisch zu sehen, wie das eben mit identitären, mit rechtsextremen, mit neonazistischen Vorstellungen vom Volk, von der Gesundheit des Volkes, von der Abwehr von äußeren Eindringlingen und Gefahren einhergeht. Nicht die Gemengelage, die da entsteht, die ich tatsächlich ebenso wie Herr Blume für äußerst bedenklich und eine große Gefahr für die Demokratie halte.
Besteht die Gefahr, dass durch diese Bewegung die Protestkultur auch insgesamt Schaden nimmt?
Ja, das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, die meisten schon sehr deutlich unterscheiden können zwischen dem Protest der Querdenker und einem Protest, der tatsächlich eine bessere Grundlage und eine überzeugendere Motivation für sich in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Bezug auf bestimmte Protesttraditionen tatsächlich die dann, sagen wir mal, delegitimiert oder ins Lächerliche zu ziehen vermag, sondern es fällt auf die Demonstranten, die Querdenker zurück, nicht? Also das inzwischen berühmte Beispiel von Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl vergleicht, ist ein sozusagen Zeugnis historischer Ahnungslosigkeit, politischer Unbedarftheit, intellektueller Armseligkeit. Das fällt sozusagen auf diese Bewegung zurück. Also es kann vielleicht intern zur Mobilisierung beitragen und führt sicherlich zu einer auch ideologischen Selbstabschottung. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die breitere demokratische Kultur und auch die Kultur der anderen Protestbewegungen, die es in Deutschland gab, man darf ja nicht vergessen, dass auch unter Corona-Bedingungen ganz andere Demonstrationen mit unglaublich vielen Teilnehmern, zum Beispiel gegen strukturellen Rassismus, gegen die Abschottung Europas, gegen Flüchtlinge und so weiter stattfanden und auch stattfinden, die werden dadurch, glaube ich, nicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen.
Jetzt sind die Querdenker nicht die einzigen, die die Corona-Maßnahmen der Regierungen kritisch sehen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Stimmen in den letzten Monaten ausreichend gehört wurden? Oder gibt es vielleicht auch einen guten Grund, warum diese Bewegung so viel Zulauf erfahren hat?
Ich glaube, man muss auf jeden Fall feststellen, dass es eine sehr lebendige und auch kontroverse öffentliche Debatte gibt, dass es viele politische Stimmen, wissenschaftliche Stimmen, zivilgesellschaftliche Stimmen, journalistische Stimmen gibt, die ganz unterschiedliche Positionen vertreten, ohne die Existenz des Coronavirus zu leugnen, ohne in Verschwörungstheorien zu verfallen und ohne die andere Seite komplett zu delegitimieren, nicht? Und genau diese Debatte gilt es zu beleuchten und in ihrer demokratischen Wichtigkeit auch anzuerkennen, nicht? Also man muss nicht so weit gehen, dass man das Spektrum der Debatte auf Positionen, die eigentlich nicht haltbar sind, weil sie eben die Herausforderungen selbst komplett leugnen, ausdehnen, sondern man hat schon ein ziemlich weitgehendes Spektrum der Debatte innerhalb der, sagen wir mal, vernünftigen Positionen, die eben in einer gemeinsamen Welt leben, in der es eben nun mal diese Pandemie gibt. Auch da kann man, glaube ich, die Lebendigkeit der Debatte durchaus sehen.
Das sehen manche allerdings anders. Der Historiker Paul Nolte zum Beispiel, um jetzt mal nur eine Stimme zu zitieren, sprach von einem irritierenden Konformismus. Er hat sich gewundert, dass in der Öffentlichkeit, gerade auch von Intellektuellen, in den letzten Monaten nicht mehr Widerspruch kam. Diesen Eindruck teilen Sie also nicht?
Den Eindruck teile ich nicht und mich würde sehr interessieren, welche Stimmen denn hier vermisst werden, nicht? Also man kann sowohl jetzt jede Menge Virologen und medizinische Experten aufzählen, die sich auch untereinander ziemlich öffentlichkeitswirksam auch gestritten haben. Man kann unterschiedliche demokratische Parteien nennen, die sehr unterschiedliche Positionen vertreten, manche von denen vernünftiger als andere. Und man kann auch in der breiteren sozialwissenschaftlichen, geistwissenschaftlichen Debatte an Intellektuelle denken, die ganz unterschiedliche Positionen vertreten haben und die zum Beispiel sehr stark kritisiert haben auch, dass die Art und Weise, wie mit der Pandemie im ersten Lockdown umgegangen worden ist, extrem unsolidarisch und sozial nicht verträglich war, woraus auch bestimmte Lektionen ja gezogen worden sind, nicht? Was zum Beispiel die Schulen und die Kitas und ihre weitergehende Öffnung angeht. Aber natürlich gibt es auch jetzt noch fundamentale Kritik an der Politik der Regierung, an ihrer Nicht-Nachhaltigkeit, an der Tatsache, dass sie schwächere Mitglieder der Gesellschaft noch immer weitgehend auf sich selbst stellt. Also ich finde, dass häufig die Behauptung des Konformismus irgendwie einhergeht mit einer Vernachlässigung der tatsächlich bestehenden Debatte, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das Paul Noltes Intention war und damit eigentlich die Ausweitung des diskursiv Sagbaren auf Positionen erreicht wird, die extrem problematisch sind, die ich für antidemokratisch und zutiefst autoritär halte und die deshalb auch nichts in einer demokratischen Debatte meines Erachtens zu suchen haben.
Die Corona-Krise ist die Stunde der Exekutive. Die Maßnahmen werden in der Regel von Bundes- und Landesregierungen beschlossen und die Parlamente haben wenig Mitsprachemöglichkeit. Wie problematisch ist das für die Demokratie?
Das ist tatsächlich sehr problematisch. Das hatten wir auch schon in der Finanzkrise gesehen, in der vielleicht auch die Krisenrhetorik noch stärker strategisch eingesetzt worden ist, um bestimmte exekutivlastige Entscheidungen durchzuboxen. Das stellt sich jetzt, finde ich, etwas anders dar. Und die Regierung hat ja zum Teil auch aus der berechtigten Kritik versucht zu lernen und sozusagen die Parlamente wieder etwas stärker mit einzubeziehen. Aber da gibt es natürlich noch viel Spielraum, nicht, um das Ganze demokratische zu gestalten, die Öffentlichkeit stärker mit einzubeziehen und eben auch vor allem jene mit einzubeziehen, die davon am stärksten betroffen sind. Nicht? Also Care-Arbeiter, Lieferdienste, Supermarktkassiererinnen, Leute aus der Reinigung, die haben doch keine öffentliche Repräsentanz. Da müsste man doch auch im Interesse der Demokratie viel besser schauen, wie kann man eigentlich diesen Menschen, die eh schon in einer prekären Lage sind, stärker unter die Arme greifen? Wie kann man deren vielleicht auch politische Repräsentation verbessern? Das wäre auch im Sinne einer solidarischen Demokratie eine sehr wichtige Weiterentwicklung.
Der Philosoph Robin Zelikates über Gefahren und mögliche Chancen für unsere Demokratie in Pandemiezeiten.